SRF 1.
Zeit für unser Konsumentenmagazin und wir sind ja den ganzen Morgen schon recht sportlich unterwegs. Im Espresso geht es um Volksläufe, zum Beispiel den Grand Prix von Bern, den Zürich-Marathon und viele andere. Und jetzt dann schon gleich den Greifensee-Lauf. Tausende von Hobbyläuferinnen und Läufern melden sich dort abend an. Und in Zukunft muss man sich nach diesem Lauf auch nicht mehr über die Werbung aufregen, zum Beispiel von Krankenkassen, die dann ins Haus flattern. Martina Schneider.
Jawohl, dank strengeren Datenschutzregeln können die Teilnehmer ab dem Frühling nämlich steuern, ob ihre Daten sollen zu den Sponsoren weitergehen oder eben nicht. Und dann geht es bei uns noch ums WG-Leben. Was für Kündigungsfristen gelten für ein WG-Zimmer? Vom Greifenseelauf bis zum Jungfrau-Marathon. Auch jetzt im Herbst wird wieder gerannt. Zu Tausenden. Im Frühling hat Espresso über eine weniger schöne Seite von so Volksläufen berichtet. Beim Datenschutz sind viele Veranstalter nämlich bis jetzt ziemlich unsportlich gewesen, weil sie die Daten der Teilnehmer ungefragt auch den Sponsoren geschickt haben. An Krankenkassen zum Beispiel. Und die sind damit natürlich auf Kundenfang gegangen. Die Folgen? Nervige Spam-Mail und Werbetelefon für die Hobbyläufer. Und die Kritik vom Datenschützer. Unterdessen ist aber etwas gegangen. Peter Fritsche.
Und zwar können Teilnehmerinnen und Teilnehmer von so Laufveranstaltungen in Zukunft schon beim Anmelden ganz einfach darüber entscheiden, was mit ihrem Namen, den Adressen oder Telefonnummern soll passieren.
Und das heisst, dass bei der Anmeldung verschiedene Böckchen vorhanden sind, wo man ein Häkchen setzen und sagen, ich bin mit einverstanden, dass zum Beispiel in der Ranglisten erscheinen, ich bin damit einverstanden, dass man meine Adresse für einen Newsletter braucht, ich bin damit einverstanden, dass man meine Adresse für einen Werbepartner braucht.
Erklärt Peter Bohnenblusch, der ist Geschäftsführer vom Verband Swiss Athletics. Und nur dann, wenn man beim Anmelden in diesen Büchsli entsprechende Häkli setzt, sollten einem seine Daten auch weiterlaufen zu den Sponsoren. Dass die Daten sammeln, das ist bis jetzt den meisten Teilnehmern wahrscheinlich gar nicht bewusst gewesen, bis amigs die ersten Mail- und Werbetelefon gekommen sind. Hinweise darauf sind nämlich gut versteckt gewesen, irgendwo im Dschungel von der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dass es jetzt anders läuft, transparenter, das liegt nicht nur an der Kritik vom Datenschützer in der Schweiz. Es spielt auch eine Rolle, dass die EU beim Datenschutz die Schrauben unterdessen ziemlich angezogen hat. So langsam aber sicher passt sich auch die Schweiz dem Schritt für Schritt an. Und wie kommt die neue Lösung beim schweizerischen Datenschützer an? Espresso schickt ihm ein Beispiel, wie das bei den Volksläufen in Zukunft neu aussehen soll. Die Anmeldung für den Stadtlauf Luzern im nächsten Frühling. Die Sprecherin Silvia Böhlen ist zufrieden.
So wie das jetzt aussieht, sieht es eigentlich sehr gut aus. Also die Läuferinnen, die Läufer werden angemessen informiert, wie ihre Daten verwendet werden. Und sie haben auch freie Wahl, ob sie die einzelnen Optionen wählen oder nicht. Von dem her sieht es eigentlich gut aus.
Aktuell sind die Änderungen aber erst auf die nächste Laufsaison. Wenn Sie sich jetzt noch für einen der Läufe in dem Herbst anmelden, für den Greifenseelauf zum Beispiel, dann merken Sie noch nichts von dieser Umstellung. Das darum, weil so Anmeldeformulare meistens schon monatelang vorher aufgeschaltet sind. Und dort war die Neuerung noch nicht aktuell gewesen. Und im ersten Schritt gilt die neue Regel auch erst fängst für die 20 grössten Laufwettkämpfe in der Schweiz, sagt der Peter Bohnenblumst.
Ja, andere kleineren Anlässe werden wir in der nächsten Zeit entsprechend sensibilisieren und ihnen empfehlen, sich gleich zu verhalten.
Und so kleinere Anlässe gibt es ja auch fängst jedes Wochenende, zum Teil auch unter der Woche Land auf, Land ab. Auch bei den Triathlon-Wettkämpfen kann man beim Anmelden vorläufig noch kein Häkli setzen. Wir diskutieren aber nächstens über das Thema, heisst es beim zuständigen Verband. Beim Triathlon und auch bei den kleineren Volksläufen gehen die Teilnehmerdaten, also je nach allgemeinen Geschäftsbedingungen, vorläufig weiterhin automatisch an die Sponsoren. Ausser man unterbindet das von sich aus mit einem Mail oder Telefon an den Veranstalter. Ein besserer Datenschutz bei Volksläufen. Das freut Datenschützer und wahrscheinlich auch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Manche Sponsoren hingegen sind nicht wirklich begeistert. Und zwar sind es die, die nicht der Sport, Präsenz bei so Anlässen vor allem zählt, sondern nur, wie viele Daten von potenziellen Kunden dass sie nachher mitnehmen können. Und der Fundus wird jetzt wegen dem strengeren Datenschutz sehr wahrscheinlich kleiner. Erste Sponsoren haben da schon reagiert, sagt der Peter Bohnenblust. Und die sagen,
abgesprungen oder weniger interessiert, eine Partnerschaft einzugehen, weil sie ja eine Gegenleistung brauchen für ihren Sponsoringbeitrag. Und wenn sie die entsprechenden Informationen nicht mehr überkommen von den Teilnehmenden, das für sie weniger interessant ist.
Heisst natürlich auch wieder, dass sich diese Veranstalter auf die Suche nach neuen Geldgebern machen müssen.
Ja, und hoffentlich gibt es genug Krankenkassen und andere Sponsoren, die interessiert sind an einem guten Image und die vor allem den Sport fördern, statt einfach Geschäfte machen mit den Daten der Sportler. Donnerstag auf SRF 1 Espresso am 18 Minuten ab 8. Immer grössere Krise, richtige Bomber, dasselbe in Grün bei Zwetschgen, Aprikosen oder Erdbeeren, Himbeeren etc. Wir haben es gestern davon gehabt. Tatsächlich gibt es bei den Obstspuren ein regelrechtes Wettrüsten um noch grössere Früchte. Bei der Krise sind wir unterdessen bei Sorten, die fast 3 cm gross sind. Alles, was unter 2,4 cm ist, kann der Bauer ab nächstes Jahr hängen lassen oder direkt auf den Kompost rühren. Die kauft ihm der Handel nicht mehr ab. Und die Schuld daran sagen wir Konsumentinnen und Konsumenten, sagt zum Beispiel auch der Direktor vom Obstverband, der Jimmy Marietto.
Also wir sehen das auch sehr stark in den Laden und auch bei den Direktvermarktern. Also, die Leute, wenn sie kommen und sehen, dass da wirklich eine schöne, frische Kirsche, die einen gewissen Kaliber hat, da kaufen sie das zuerst.
Wir kaufen eben nur die grossen, perfekten Früchte. Tatsächlich. Sie haben uns geschrieben und uns ihre Meinung gesagt. Yvonne Hafner.
Und ganz viele sind mit dem Argument, dass der Konsument das eben so will, gar nicht einverstanden. Zum Beispiel die Espresso-Hörerin Gertrud Kauer. Zuerst werden irrwitzige Dinge produziert und ein Bedürfnis geweckt. Dann heisst es, der Konsument sei selber schuld. Dabei geht es immer nur um mehr Geld. Oder Judith Biegel-Fessler. Beim Spruch, die Kunden wollen dies, lupft es mir den Hut. Hätte man einfach normale Früchte und Gemüse, würde man diese kaufen. Stimmt nicht, findet da aber der Stefan Huwiler, der uns ein Mail geschrieben hat. In den Läden hat es schon auch kleinere Sorten. Aber am Ende des Tages ergibt die Statistik jedoch, dass von den Grossen 90% verkauft wurden und von den Kleinen jedoch nur 20%. Und genau darum verschwinden die Kleinen dann irgendwann von der Auslage, schreibt er. Ganz viele haben uns geschrieben, sie gehen halt sowieso in die Hofläden und direkt zum Bauer und kaufen Früchte, die auch mal nicht so perfekt aussehen. Dafür himmlisch schmücken. Auch für die Hochstammbäume, die nicht dürfen verschwinden.
Eine spannende Debatte zum Nachlesen oder mitkommentieren auf srf.ch/espresso. Wenn Sie auch mal in einer WG, in einer Wohngemeinschaft gewohnt haben, dann kennen Sie das wahrscheinlich. Stundenlange Diskussionen wegen dem Ämtliplan und das Bad steht vor Dreck. Im Kühlschrank laufen die Lebensmittel bald selber auf den Kompost. Eben eine WG, das ist nicht jedermanns Sache.
Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gibt Antwort.
Ein Espresso-Hörer aus dem Kanton Aargau, er hat ein Zimmer in einer WG gemietet und in dieser WG gibt es genau solche Szenen. Eine Mitbewohnerin, die raucht, obwohl es verboten ist, zu Nacht Partys feiert und am Tag zu müde ist zum Putzen. Jetzt langt's, sagt sich der Espresso-Hörer, er will aus dieser WG ausziehen. Aber laut seinem Vertrag ist das nicht so einfach.
Ich habe eine 3-monatige Kündigungsfrist. Ist das rechtens oder gibt es Fälle, wo man nach dieser 3-monatigen Kündigungsfrist abweichen kann?
Ja, Gabriela Baumgartner, wie ist es denn?
Es ist so, die 3-monatige Kündigungsfrist für das WG-Zimmer, die verhebt rechtlich. Wenn man jetzt wie der Espresso-Hörer ein Zimmer als Untermieter in der WG mietet und dort neben seinem Zimmer auch noch die Küche benutzen und das Bad, dann gelten die gleichen Kündigungsfristen wie bei Wohnungen im Mietrecht, also eben die 3 Monate. Anders wäre es, wenn man nur ein Zimmer mietet, ohne Küche, ohne Bad, dann kann man so ein Zimmer mit einer Frist von 14 Tagen künden.
Der Hörer muss sich jetzt also an die 3 Monate halten. Wenn man in einer Wohnung wohnt und früher noch raus will, dann kann man ja einen Nachmieter suchen. Geht das bei einer WG auch?
Ja, das geht auch bei einer WG. Das Mietrecht gilt auch dort, eben wenn man ein WG-Zimmer mietet. Und das heisst, dass der Hörer jemanden suchen kann, der das Zimmer zu dem Preis übernehmen würde. Und wenn er jemanden findet, dann kann er auf den Termin hin aus dem Vertrag raus.
Aber in einer WG wohnen ja noch andere Leute, die dann mit dem Nachmieter zusammenleben müssen. Die müssen ja wahrscheinlich nicht jeden Nachmieter einfach akzeptieren.
Nein, bei einer WG ist es jetzt tatsächlich ein bisschen komplizierter als bei einer Wohnung. Bei einer normalen Wohnung muss der Vermieter einen Nachmieter ja dann akzeptieren, wenn der den Mietzins kann zahlen und die Wohnung nicht zum Beispiel überbeleitet. Also wenn jetzt für eine Zweizimmerwohnung zweiter kommt, dann muss das ein Vermieter grundsätzlich akzeptieren. Bei einer WG ist es aber anders. Dort ist es so, dass die Person, wo der Mietvertrag auf sie läuft, die hat das Recht, den Nachmieter abzulehnen, wenn der nicht reinpasst oder wenn die Chemie dann eben nicht stimmt. Und der Aufwand, um einen Nachmieter für eine WG zu finden, der ist da sicher grösser als bei einer Wohnung.
Der Espresso-Hörer hat ja geschrieben, es nervt ihn, weil sich die Mitbewohnerin unmöglich benimmt. Ist das kein Grund, dass er früher noch ausziehen kann?
Doch, wenn sich jetzt jemand dieser WG so benimmt, dass es für die anderen einfach eine Zumutung ist, dass man nicht zusammenleben kann, also nicht, fast nicht zum Aushalten, also, dann kann man fristlos kündigen und gehen, aber das muss man wissen, die Hürde für so eine fristlose Kündigung, die ist einfach sehr, sehr hoch. Also das müssen dann schon schlimme Verfehlungen sein, Sachen, wo man kann sagen, das ist wirklich nicht mehr zum Aushalten, das ist nicht mehr zuzumuten, mit so einer Person zusammenwohnen. Und jetzt rauchen oder den Rentenplan ignorieren, das würde wahrscheinlich noch nicht gelangen. Und wegen diesen Partys zur Nacht, dann müsste die Person sicher zuerst einmal abgemahnt werden. Also einfach das mit einer fristlosen Kündigung, das ist nicht ganz so einfach. Und darum würde ich jetzt an dem seiner Stelle, dem Espresso-Hörer seiner Stelle schauen, dass ich jemanden finde, der das Zimmer würde nehmen.
In einer WG wohnen, das ist nicht immer ganz einfach. Der Mieterverband hat ein Merkblatt zu dem Thema zusammengestellt. Dort findet man zum Beispiel Tipps, wie man am besten den Vertrag mit dem Vermieter, aber auch untereinander macht.
Ja, und den Link zu dem Merkblatt findet ihr online unter srf.ch/espresso.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.